Das war für mich schon mal die spannende Vorbereitung auf die Predigt, das mal so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Was jetzt hier steht, was könnte so in der Zeitung stehen, was steht so auch in der Zeitung und wo gibt es Unterschiede? Und beides, denke ich, lässt sich feststellen, kann auch jeder für sich ja mal zu Hause so in aller Ruhe noch mal ein bisschen durchgehen. Zeitung und Lukas 21. Was ähnlich ist, ist die Beschreibung unserer Wirklichkeit. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Auf Erden wird den Völkern bange sein. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Brausen und Wogen des Meeres. Ich denke, das sind alles ja Beschreibungen von einer Wirklichkeit, der wir uns alle ausgesetzt sehen. Da ist mal ein Tsunami, wo einige tausend Menschen umkommen. Dann gibt es einen Vulkan, der feuerspeiend ist und ganze Dörfer unter sich begräbt. Dann geschieht durch ein Erdbeben, einfach werden Erdspalten aufgetan und auch da wieder Häusersiedlungen verschwinden im Nichts. Die Jahreszeiten geraten durcheinander, kosmische Katastrophen bahnen sich an. Lukas 21, 2019. Und auch das, wie normalerweise darauf reagiert wird, ist ja hier auch schon beschrieben. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Den Völkern wird bange sein. Sie werden verzagen. Das ist ja am Ende des Jahres immer so ein bisschen die statistische Frage. Vielleicht werden Sie ja auch mal angerufen von irgendeinem Meinungsforschungsinstitut, das dann herausfinden will, wie sehen Sie denn das nächste Jahr, wie sehen Sie die Zukunft, wovor haben Sie Angst, was macht Sie vielleicht auch getrost. Und dann wird das dann immer statistisch so ein bisschen ausgewertet, 63,3% aller Bundesbürger im Alter von 18 bis 65 gehen mit gemischten Gefühlen in das neue Jahr hinein, weil sie das natürlich auch wahrnehmen, ist ja völlig klar. Wir leben ja alle auf dieser Erde und nicht irgendwo ganz weit abgehoben. Die Probleme sind drängend. Und es war ja erst vor kurzem in Madrid diese Klimakonferenz, wo es genau um diese Themen ging. Mir ist nur dabei aufgefallen über die CO2-Bilanz all dieser Flugzeuge, die nach Madrid geflogen sind, hat, glaube ich, keiner sich so groß Gedanken gemacht. Vielleicht lohnt es sich auch ab und zu mal vor der eigenen Haustüre ein bisschen zu kehren. Das ist die Herausforderung, in der wir drin sind. Werden diese ganzen globalen Konferenzen wirklich die große Veränderung herbeibringen, auf die wir, auf der viele Menschen hoffen und erwarten? Oder wird es vielleicht noch völlig anders sein? Können wir mit unseren technischen Möglichkeiten, die wir haben, wirklich ein Paradies auf Erden schaffen? Können wir nochmal völlig neu anfangen? Dieser Traum ist im Menschen uralt. Und er wird immer wieder geträumt. Dieser Traum, auf dieser Erde mal die ganze Vergangenheit, diesen ganzen Pfusch, dieses ganze Danebengegangene, mal einfach Vergangenheit sein zu lassen, in den Schuttkasten der vergangenen Jahre hineinzuwerfen und einfach nochmal völlig neu anzufangen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg so. Da wurde die UNO in New York aus diesem Grund gegründet. Weil viele Staaten auf dieser Erde gesagt haben, nach diesem Desaster des Zweiten Weltkrieges, und das hat ja nicht nur Europa betroffen, da ist ja auch Japan durch die Atombomben in Mitleidenschaft gezogen worden, nach diesem Desaster des Zweiten Weltkrieges, wir fangen weltweit noch einmal bei Point Zero, beim Punkt Null, völlig neu an. Und das war eine Aufbruchsstimmung damals. 46, 47, 48. Als dann diese Organisation da gegründet wurde und mit ganz viel Geld und Know-how ausgestattet wurde und die führenden politischen Kräfte sich da hinein investiert haben, mit dieser Zielsetzung, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine bessere Welt geben wird. An einem Punkt ist es ja auch besser geworden. Der Staat Israel wurde gegründet. Als Folge dieser Gründung der UNO. An einer Stelle ist es besser geworden. Ist es an den anderen Stellen besser geworden? Vor 30 Jahren habe ich zumindest in Europa eine ähnliche Aufbruchstimmung wahrgenommen. 1989, der eiserne Vorhang ist gefallen, mitten in Europa. Wir sind ja wieder daran erinnert worden. Und das dann Ganze noch ohne Bürgerkrieg, ohne großes Blutvergießen, sind einfach die sowjetischen Panzer nach Osten abmarschiert. 40 Jahre, nachdem sie auf deutschem Boden stationiert waren und rund um Berlin ein einziges Waffenlager gewesen ist, Atombomben auf deutschem Boden gelagert haben. Und die sind einfach mitgenommen worden. In die weiten Osten der Russlands. Was war das für ein Aufbruch 1989? Die Friedensbewegung ist in nichts zusammengefallen, weil es nichts mehr gab, wogegen oder wofür man demonstrieren konnte. Und die Hoffnung und die Erwartung war so groß, dass es endlich ein dauerhafter Frieden mitten in Europa passieren wird und von Europa ausstrahlen wird, weltweit bis nach Korea. Haben sich diese Hoffnungen erfüllt? Ist unsere Welt friedlicher geworden? Ist Deutschland als wiedervereinigtes Land friedlicher geworden? Sind wir Botschafter des Friedens als Deutsche in unsere Welt hinein? Oder exportieren wir ganz andere Werte? Die nächste Hoffnung und die nächste Sehnsucht steht vor unserer Türe. Ich weiß nicht, wer schon mal dieses Wort hier gelesen oder gehört hat. Neom. Kann das einfach mal vielleicht mit Handzeichen? Wer hat schon mal was von Neom gehört? Gut, eine Person. Sonst noch jemand? Es lohnt sich wirklich, sich damit zu beschäftigen. Ich habe vorgestern einen Artikel dazu gelesen. Ich habe auch mehrere Kopien mal hinten hingelegt. Wenn die nicht reichen, sollten wir kopieren gerne weiter. Neom ist die Zukunft, der Traum von der Zukunft mitten in unserer Welt. Und der wird momentan versucht zu realisieren. Es gibt ein Land auf dieser Erde, das baut einen völlig neuen Staat mitten in die Wüste. Da gibt es nicht allzu viele Länder, die dafür in Frage kommen. Welches Land könnte das sein? Welches Land hat die finanziellen Möglichkeiten, das technische Know-how? Und in dem Fall muss man sagen, auch die Visionen, um sowas zu realisieren und den Platz in seinem Land natürlich auch. Saudi-Arabien am Roten Meer, da wird momentan Neom realisiert. Auf einer Fläche größer als das Bundesland Hessen bauen die eine neue Zivilisation, wo alles völlig anders ist als das, was wir momentan hier auf unserer Erde erleben. 500 Milliarden Dollar werden in dieses Projekt hineingesteckt. Und das ist kein Science Fiction. Das steht nicht irgendwo. Das ist momentan, die sind momentan am Bauen in Saudi-Arabien. Der internationale Flughafen von Neom ist bereits gebaut. Und als nächstes soll eine 10 Kilometer lange Brücke von Saudi-Arabien nach Afrika gebaut werden, damit diese beiden Kontinente miteinander verbunden sind. Und in Neom soll alles ganz anders und vor allem viel besser sein, als das, wie wir momentan unsere Welt erleben. Nur noch glückliche Menschen. Und alles auf einem technisch absolut hohen Level. Mit künstlichen Wolken, die dann den Regen bringen, mit künstlichen Monden aus Drohnen gebaut, die nachts dann alles im Blick haben, im wörtlichen Sinn, mit Leuten, die stärker und intelligenter sind als wir alle. Es soll eine neue Stufe, das ist alles der Anspruch jetzt in diesem, wirklich, das ist kein Science-Fiction, das ist Realität momentan. Es soll eine neue Stufe der Evolution in unserer Menschheitsgeschichte Wahrheit werden. Und ich sage mal noch einen Satz dazu, wörtliches Zitat aus diesem Artikel, genetische Eingriffe können Neoms Bewohner stärker und intelligenter machen. Wir hatten vor 2,5 Wochen als Pfarrkonferenz München-West in Großhadern eine Fortbildung. Da gibt es ja das große Krankenhaus und hinter dem Krankenhaus gibt es dann die Forschungseinrichtungen, wo Professoren forschen. Manche sind auch evangelisch davon. Da waren wir im Institut für Biochemie. Und da ist uns das nochmal so erklärt worden, wie so dieser ganze Bauplan in unserem Körper abläuft, diese ganzen Genstrukturen, die ja jeder von uns hat. Und wie man durch moderne Medizintechnik gentechnische Defekte verändern kann. Sodass halt möglichst noch weniger Behinderte auf die Welt kommen, als es ohnehin schon der Fall ist. Technisch gesehen ist heute vieles möglich, was vor 20 Jahren, vor 30 Jahren überhaupt noch nicht möglich war. Da waren wirklich zwei Professoren, die haben nur so geschwärmt. Ich hatte auch mal Biologie-Leistungskurse in der Schule gehabt, da hatte ich Biochemie. Da war damals überhaupt von nichts die Rede, von dem, was heute Standard ist. Was sich allein in diesem Bereich in den letzten 20 bis 30 Jahren verändert hat, ist gigantisch. Technisch gesehen ist vieles möglich. Die Frage ist nur, wie sieht es mit der Ethik aus? Wird hier dem Schöpfer in das Handwerk hineingepfuscht? Und wenn ich hier diesen Satz jetzt lese, durch genetische Eingriffe sollen die Bewohner von Neom stärker und intelligenter werden, sollen also bei einer angenommenen evolutionären Weiterentwicklung unseres Menschengeschlechts die Starken sein, die überleben und alle anderen werden eben sterben, dann werde ich schon ein bisschen auch fatalerweise an unsere deutsche Geschichte erinnert. Wo ja auch schon mal versucht wurde, wenn auch nicht mit Gentechnik, weil das damals noch nicht üblich war, wo ja schon mal versucht wurde, eine Herrenrasse heranzuzüchten und andere als unwertes Leben einfach abzutöten. Wir sind heute wieder am selben Punkt angelangt. Die Menschheit hat aus dieser Geschichte und aus dem Fatalen in dieser Geschichte nichts gelernt. Und die deutschen Firmen, und das ist dann, da wird es dann durchaus auch ein bisschen kribbelig, ja? Deutsche Firmen bei diesem Neom-Projekt, deutsche Firmen sind natürlich eingeladen, mit ihren Finanzen und mit ihren technischen Fähigkeiten sich da in Neom hineinzugeben, zu investieren. Und so war Joe Kaeser, der Chef von Siemens, letztes Jahr bei so einem Finanzinvestment-Treffen, das der saudische Prinz bin Salman, der dafür verantwortlich ist, durchgeführt hat. Und der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld ist persönlicher Berater von bin Salman. Wir können nicht so tun, als ob uns das nichts angeht. Deutsche Firmen sind hier an führender Stelle in dieses Projekt mit eingebunden. Und dahinter steckt diese menschlich gesehen verstehbare Sehnsucht, dass das, was jetzt Jesus hier, Lukas 21, gesprochen hat, dass das eben nicht eintrifft. Das ist die Sehnsucht des Menschen, mit technischen Möglichkeiten das Paradies auf Erden wiederherzustellen. Und dabei werden natürlich die ganzen Gefahren ausgeblendet, die in diesem technischen Bereich lauern. Und damit wird vor allem auch ausgeblendet, dass der Mensch von Grund auf gesehen böse ist. Das heißt, jeder technische Fortschritt wird auch immer ins Gegenteil verwendet. Und Und alles, was durch im Laufe der Jahrhunderte durch technische Neuerungen auch manchmal ja wirklich auch zum Segen erschaffen wurde, ist von anderen Menschen genau ins Gegenteil verwendet worden. Atombombe ist ja das klassische Beispiel dafür. Und Selektion menschlichen Lebens gehört eben in diesen Bereich auch rein. Das ist ein völlig humanistisch-idealistischer Ansatz, der hier in den Wüstensand von Saudi-Arabien reingesetzt wird. Dass man meint, nur aufgrund von technischen Möglichkeiten wird der Mensch automatisch gut. Das ist einfach völlig unrealistisch. Weil das den biblischen Beschreibungen des Menschen total widerspricht. Und deswegen wird auch dieses Projekt zwar gigantische Investitionssummen locker machen und wird auch deutsche Firmen anlocken, die da ihr Know-how hinein investieren, aber es wird genauso zum Scheitern verurteilt sein wie alles andere vorher auch. Weil der Mensch in sich heraus, ohne Gott, ohne Verbindung mit Jesus Christus, eben nicht so gut ist, um das wirklich zu realisieren. Das ist der Turmbau zu Babel, nur im 21. Jahrhundert. Ich sage das nicht, um jemanden Angst zu machen, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit wahrnehmen. Und eigentlich ist es gut, wenn jeder über dieses Projekt Bescheid weiß. Denn wir werden auch als Christen herausgefordert werden, wie wir uns dazu stellen. Wir werden es bei Gesprächen am Arbeitsplatz sein. Wir werden es bei den Gesprächen in der Frühstückspause, wir werden vielleicht auch bei Advents- und Weihnachtsfeiern einmal da herausgefordert werden. Wie siehst du das eigentlich, was da jetzt momentan in Saudi-Arabien abläuft? Findest du das gut? Oder auch nicht? Und da braucht es Argumente. Deswegen kann ich nur Mut machen, sich dieses Themas anzunehmen. Und im Ganzen gesehen aber trotzdem mit einer großen inneren Gelassenheit. Es werden diese Dinge kommen, die Jesus gesagt hat. Zeichen an Sonne und Mond und Sternen, den Völkern wird bange sein, sie werden verzagen und sie werden ihre Hoffnung auf fremde Götter setzen. Und berauscht sein auch vom technischen Fortschritt. Und von dem, was da in der Theorie zumindest alles möglich ist. Jesus Christus hat seinen Jüngern aber einen ganz anderen Weg gewiesen und dieser Weg steht normalerweise nicht in der Zeitung. Und das ist der große Unterschied. Wir stellen alle dieselben Probleme fest. Nur die Lösungsansätze sind anders. Das hat jetzt nichts was gegen Intelligenz zu tun und auch nichts, dass man auch als Christ, dass ich mir da auch Gedanken mache und vielleicht auch was Sinnvolles erfinde. Aber das Ganze, es ist wichtig, dass dieses Ganze, auch das ganze Technische, dass es geistlich eingebunden ist, dass es kein Eigenleben führt, dass es sich nichts verselbstständigt, nicht zu einem Götzen wird, sondern unter der Autorität des lebendigen Gottes bleibt. Und dann kann es zum Segen für uns Menschen auch verwendet werden. Und deswegen ist eben dieser Satz hier bei Jesus Christus so wichtig. Wachet und betet. Und hütet euch davor, dass eure Herzen beschwert werden durch Rausch, durch Berauschung, durch Saufen und durch tägliche Sorgen, durch Faszination von Technik, das war jetzt in Klammern dazugefügt, dass wir uns diesen nüchternen Realismus immer wieder schenken lassen. Der die Dinge dankbar in Anspruch nimmt, die wirklich auch hilfreich für unser Leben sind. Der aber genau darauf hinweist, dass es keine Heilslösungen außerhalb von Jesus Christus gibt. Und dass er alleine seine Gemeinde auch durch diese noch kommende Endzeit hindurchbringen wird. Und dass es gut ist, wachsam zu sein, dass es gut ist, zu beten, dass es gut ist, vom Vorletzten nicht die Lösung der letzten Fragen zu erwarten. Deswegen kann ich mich persönlich auch nur freuen über jeden Gebetskreis, den es auch in Berlin gibt, im Bundestag, über jeden Gebetskreis, den es in irgendeiner Landesregierung gibt, in einem Stadtparlament, in einem Bezirksausschuss, wo diese Anliegen wirklich vor den lebendigen Gott gebracht werden, wo gerungen wird, dass Lösungen aufgebaut werden, die für unser Leben gut sind, wo nicht die negativen Folgen das Positive weit überlagern. Und dass da Christen in einer guten Weise vorangehen. Und eben auch im Gebet für unser persönliches Ringen, dass wir gerade auch die Adventszeit uns eben nicht einfach zupflastern lassen durch alle möglichen Termine. Es gibt da auch im kirchlichen Bereich hauptamtliche Mitarbeiter, die hetzen nur noch von einem Termin zum anderen. Das liegt aber nicht an der Arbeit, die wir haben. Das liegt an so und so viel zusätzlichen ehrenamtlichen Terminen, die eigentlich nicht sein müssten, streng genommen. Und die ich auch getrost einfach mal fallen lassen kann, um einfach dadurch ein bisschen mehr Stille zu haben. Deswegen habe ich mir erlaubt, eben auch auf dieses Blatt hier diese zwei Fragen draufzuschreiben, einfach mal zum Mitnehmen, vielleicht nachher auch bei den Liedern schon ein bisschen Gedanken machen, ansonsten heute Nachmittag. Es ist ja wunderschönes Wetter hier immer noch. Man kann ja mal wirklich rausgehen, irgendwo an einen See, an eine Parkbank, sich die von der Weite beschenken lassen und einfach ein paar Gedanken zu diesen Fragen machen. Jede Adventszeit ist eine neue Chance vom lebendigen Gott, sich in die Stille hineinführen zu lassen. Und über diesen Fragen ist ganz bewusst die Menorah abgebildet. Die Menorah kennen ja einige. Das ist so dieser siebenarmige Leuchter, der in Jerusalem vor der Knesset steht. Vor dem israelischen Parlamentsgebäude. Und das ist kein Zufall. Das ist auch wieder eine geistliche Aussage. Weil auf dieser Menorah Szenen aus der jüdischen Geschichte eingearbeitet wurden von einem jüdischen Künstler, der in Großbritannien gelebt hat und die britische Regierung hat Anfang der 50er Jahre diese Menorah dem Staat Israel als Geschenk gegeben. Und sie ist ganz bewusst vor dem Parlamentsgebäude hingestellt. Denn eine dieser Szenen aus der jüdischen Geschichte ist im Alten Testament, Mose hebt die Arme hoch und betet für sein Volk. Und als ihm die Arme müde geworden sind, kam sein Bruder, der Aaron, und hat diese Arme festgehalten. Gestern war so ein kleines Spiel hier, wie lange man einen Maßkrug halten kann. Also man kann das auch beim Gebet mal durchaus probieren, wenn man die Arme hebt. Und dann hatte der seinen Bruder, der hat ihm die Arme hochgehalten, weil die damals das gewusst haben. Und Mose war der Ministerpräsident des Volkes Israels der damaligen Zeit, vor 3000 Jahren. Wie wichtig das Gebet ist, um auch im politischen Bereich den Willen Gottes zu erkennen und auszuführen. Und deswegen ist das so eindrücklich, dass genau gegenüber vom israelischen Parlamentsgebäude dieses Menorah steht, dieses Relief mit dieser Botschaft. Allein den Betern wird es noch gelingen. Und wir können auch beten, dass in diesem NEOM-Projekt nicht allzu viel Unfug geschieht. Dass nicht allzu viel Finanzmittel, die eigentlich an anderer Stelle dringender nötig wären, nicht allzu viele Finanzmittel verschluckt werden und dass nicht allzu viele deutsche Firmen sich diesem Wahn hingeben, in gottloser Weise ein Paradies auf Erden erbauen zu wollen. Wir können beten, dass sich Gott über uns erbarmt, dass hier Fehler der Geschichte nicht einfach wiederholt werden. Jesus kam einmal wieder als kleines Kind, unscheinbar, kaum wahrgenommen. Jesus wird einmal wieder kommen und Jesus hat seine Jünger Mut gemacht, dass sie nicht denselben Fehler verfallen, sondern dass sie sich innerlich darauf einstellen, auf das entscheidende Datum der Weltgeschichte, das in der Zukunft noch auf uns zukommt. Wir dürfen uns freuen und wir können beten, dass diese Freude noch viele Herzen erfüllt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.